Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Vogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute befinde ich mich in Reichshof in der Nähe von Köln im Schwalbe Hauptsitz. Und hier hatte ich die Möglichkeit, die neu eröffnete Schwalbe Brand World zu entdecken. In dieser Folge spreche ich mit Philipp Jahn darüber, was sind eigentlich die Ideen hinter der Brand World? Wie lange hat es gedauert, diese zu entwickeln und was sind die Ziele? Viel Spaß bei dieser Folge. Herr Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute die Zeit nimmst, mit uns im Podcast aufzunehmen. Zum ersten Mal sitzen wir tatsächlich uns gegenüber hier bei euch im Office in einem kleinen Raum. Und ich hatte gerade die Möglichkeit, eure neue Brand World zu entdecken und bin da durchgeführt worden. Seit wann gibt es diese Brand World? Und
ja, Tobi, schön, dass wir uns jetzt auch dich das erste Mal sehen, aber das erste Mal einen Podcast live aufnehmen. Ja, unsere Brand World wurde letztes Jahr kurz vor der Eurobike im Juni eröffnet. Genau nach fast 3 Jahren harter Arbeit, viel Herzblut ist reingeflossen. Konnten wir es letzten Juni eröffnen. Und jetzt ab Januar laden wir auch aktiv unsere Partner ein, die Brand World zu bestaunen.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und ich war ja schon öfters hier, habe euer neues Gebäude gesehen. Der Standort hier in Reichshof in der Nähe von Köln ist ja wahrscheinlich den meisten Leuten vielleicht gar nicht so richtig bekannt. Und man weiß irgendwie, Schwalbe ist ein deutscher Hersteller. Und man weiß, es hat irgendwie eine deutsche Company, die kommt irgendwo aus Deutschland. Aber wo er genau sitzt, ist eigentlich wahrscheinlich den wenigsten wirklichen Begriff. Wieso habt ihr denn hier jetzt so eine Brand World entwickelt?
Natürlich, weil hier unser Headquarter ist, ne? Also wir haben die Brand World nicht als ein klassisches Museum konzeptioniert. Also es geht nicht darum, so viele Besucher wie möglich hier reinzuschleusen. Jeder drückt irgendwie 5 Euro unten ab und wir machen da irgendwie einen Gewinn mit. Sondern es ist wirklich primär darum gedacht, unsere Geschichte aufzuarbeiten. Auf der einen Seite, aber dann vor allen Dingen unser Produkt in den Fokus zu stellen. Wie wird unser Produkt hergestellt? Mhm. Was steckt da alles für eine Feinarbeit drin? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit unserem Partner Hunger? Auch ein koreanisches Familienunternehmen, mit dem wir jetzt seit über 50 Jahren unsere Reifen produzieren. Und das Ganze wollten wir hier am Standort erlebbar machen. Also wir haben jetzt gerade während Corona super viele neue Leute eingestellt, junge Leute eingestellt und da war es uns wichtig, diese ganze enge Geschichte und Zusammenarbeit auch mal zu highlighten, erlebbar zu machen. Und dann war der zweite Fokus natürlich klar für unsere Kunden, also Händler, OE-Kunden, Großhändler, Presse, Athleten, dass die, wenn sie hier bei uns im Haus sind, dann wirklich nochmal sowas vom Schwalbe-Spirit mitbekommen. Und es ist auch natürlich ein schöner Anlass, wenn dann vielleicht ein Partner mal irgendwo in der Nähe ist, dann zu sagen, ach komm, ich gehe dann jetzt vielleicht doch mal zur Schwalbe. Ja. Und nehmen wir die Brand World mal mit.
Ja, genau, das wäre nämlich jetzt so die Frage gewesen. Also ist das halt schon der Grund, auch mehr Leute hier, anzulocken, beziehungsweise halt die auch für diese Geschichte zu interessieren?
Genau, ja.
Okay, ja, cool, weil ja, man hätte sowas natürlich jetzt auch irgendwo anders machen können, wo vielleicht ein größeres Einzugsgebiet ist oder, keine Ahnung, in Köln. Aber ihr wollt wirklich den Bezug zu euch, zu dem Headquarter und vor allem auch zu der Region hier herstellen.
Ja, genau. Und wie gesagt, als wir das Gebäude hier vor 3 Jahren, wie lange haben wir jetzt, ich weiß gar nicht genau, wie lange es noch, die ganze Corona-Zeit verschwindet irgendwie in so einem riesigen Masch. Aber irgendwann während Corona, als es so gerade zum Ende ging, haben wir hier aufgemacht, also vor 2, 3 Jahren, haben natürlich schon vorher angefangen, hier ran zu arbeiten. Das war für uns irgendwie immer klar, dass wir es hier bei uns im Haus machen wollen. Hier entstehen alle Ideen, hier entsteht der Grundlage zum Reifen und deswegen, hier sind die meisten Mitarbeitenden und deswegen wollten wir es natürlich auch hier bei uns erlebbar machen.
Genau. Ja, okay, ja, das ist echt mega cool und vor allen Dingen, was man halt merkt, ihr habt euch einfach so unfassbar viel Mühe gegeben. Das sind halt irgendwie so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel die Vorhänge so sind wie der Reflektorstreifen im Reifen oder ein anderer Vorhang hat die Struktur von einem Gewebe, die Stühle haben die Form von einem vom Greifen, also vom Profil. Und wie ist das, wenn man jetzt zu einer Company hergeht und sagt, wir brauchen Stühle und die müssen genauso ausschauen wie unser Profil? Denken die dann manchmal irgendwie so, boah, was ist da los? Oder?
Also tatsächlich, wir haben einen super Partner gehabt bei der Umsetzung, die Agentur Simpel aus Köln, die uns im Prinzip von Anfang an Schritt für Schritt begleitet haben. Die haben zum Beispiel Projekte wie die Adidas Brand World in Herzogenaurach auch umgesetzt oder haben auch beim BMW-Museum mitgearbeitet, haben ja, viele tolle Messen und Brand Worlds für andere Unternehmen schon entwickelt und haben dann mit uns wirklich angefangen zu überlegen, okay, wie können wir den Reifen erlebbar machen, nicht nur durch Exponate, sondern auch, dass es ein fester Bestandteil der Brand Pearl durch Möbel, durch Vorhänge, ne? Dass man halt überall den Reifen wiedererkennt. Und die haben eine riesen Werkstatt auch in Köln und haben tatsächlich die Möbel selber entwickelt. Also wir mussten nicht mit irgendwelchen verrückten Zeichnungen zu einem Möbelhersteller gehen, sondern alles ist wirklich handgefertigt, okay, krass, von Simpel bei denen in der Werkstatt und sind sozusagen alles Einzelstücke.
Jetzt ist aber ja so, dass du es gerade angesprochen, die Adidas Brand World, ich meine, das ist ja einfach ein, also von der Größe her nicht vergleichbar mit Schwalbe. Und trotzdem, ich habe mir die Brand World angeschaut, ich war jetzt hier und finde das hier einfach viel beeindruckender noch. Und also wie kommt man dann eben auf diese Idee, dass man jetzt denkt, hey, wir Reifenhersteller, wir produzieren einen schwarzen Gummireifen, der halt irgendwie sich möglichst schnell dreht, aber wir brauchen jetzt auch sowas oder wir machen jetzt auch sowas.
Ja, ich glaube, wir sind alle sehr stolz auf die Geschichte. Klar, irgendwie ist es vielleicht auf den ersten Blick nicht das spannendste Produkt, wenn man denkt, ja, es ist ein schwarzes Gummiteil, was halt an jedem Reifen irgendwie hängt, aber da steckt halt so viel Geschichte, so viel Herzblut hinter. Und wir waren einfach, haben einfach selbstbewusst gesagt, wir können genug Geschichten erzählen und wie gesagt, mit dem Hintergrund, dass wir dadurch auch einfach einen Mehrwert für unsere Partner, für unsere eigenen Mitarbeiter schaffen. War es uns einfach wichtig, das Ganze mal wirklich erlebbar zu machen. Ne? Gerade weil da so viel in Asien passiert, die ganze Rohstoffgewinnung, die ganze Produktion der Reifen. Die meisten haben einfach nicht die Chance, mal wirklich sich die Produktion live anzuschauen. Das wollten wir dann einfach hier erlebbar machen.
Ja. Und, das ist euch extrem gut gelungen. Also ich bin so seit so vielen Jahren mit euch irgendwie verbunden. Und trotzdem, ich finde es unglaublich faszinierend, was ihr da unten aufgebaut habt. Und so diese einzelnen Schritte zu sehen und auch die Leute kennenzulernen, die dahinter stecken. Nicht nur hier, sondern auch bei Hung A. Und das ist echt super cool. Und es gibt ja bei euch so zwei Daten. Also es gibt quasi so diese Grundfirma, die gibt es jetzt seit 200 Jahren ungefähr.
Seit 100.
1900. Genau. Und dann gibt's Schwalbe, das gibt es dann jetzt seit
51
Jahren. Und diese Geschichte, du hast das halt vorhin schon mal erwähnt, dass es halt sehr viel um Geschichte geht. Diese Geschichte, die hier jetzt an der Wand aufgereiht ist und für jeden zu sehen, ist aber auch so ein bisschen die Geschichte deiner Familie. Und du bist ja jetzt hier nicht irgendein Angestellter, sondern du bist ja familiär hier ganz stark verbunden. Wie ist es für dich, das jetzt zu sehen und auch mal... Also ich meine, die wenigsten Leute haben irgendwie so ein bisschen die Familiengeschichte an der Wand so hängen, wie du das jetzt hast.
Ja, also wir haben natürlich, wir könnten doch viel tiefer in die Familiengeschichte tauchen. Wir haben uns natürlich auch darauf fokussiert, sag mal, die wichtigsten Meilensteine. Weil natürlich bei einem Familienunternehmen die Familiengeschichte auch einfach eng verflochten mit der Geschichte des Unternehmens ist. Haben uns aber, also es war eher spannend in dieser Research-Phase. Also wir haben natürlich noch einen Datensatz und einen Fotosatz und Texte und alte Tagebücher gefunden. War für mich eher spannend, da mal selber, sag ich mal, in der Vergangenheit einzutauchen. Und da habe ich auch viele Sachen gelernt, die ich so nicht kannte. Aber wie gesagt, in der Brand World haben wir uns natürlich auf die wesentlichen Sachen, also Gründung der Firma, Übernahme, als mein Opa das Ganze übernommen hat und dann die ersten Kontakte in Asien gesucht hat, wie dann auch die Beziehung zu der Familie Chung, der das Unternehmen Hung A gehört, entstanden ist. Und war für mich ein spannendes Eintauchen in die Vergangenheit. Aber wie gesagt, in der Brand World geht es dann eher um die wichtigsten Daten. Genau.
Aber bevor es jetzt Schwalbe gab als Reifenhersteller, gab es ja in der Firma schon viele andere Bereiche. Also es gab zuerst einen Import von Fahrradteilen, dann gab es einen Export von Fahrradteilen und dann hat man irgendwann angefangen, Reifen zu entwickeln und sich halt viel mehr in dieser in diese Materie einzubinden. Wie ist das jetzt für dich? Du bist jetzt in diese Firma so ein bisschen, ja, eigentlich so 100 Jahre später reingekommen. Wie ist das so zu sehen, was hier so geschaffen wurde und wie das alles so passiert ist?
Ja, ist unglaublich. Also vor allen Dingen, man muss ja auch in den Kontext setzen, als dann mein Opa 73, 72, 71, als dann die ersten Kontakte angefangen waren, hat er ja voll auf Fahrradreifen gesetzt in einer Zeit, wo Fahrrad jetzt nicht so beliebt ist wie heute. Ne? Da war es ein Randprodukt, aber es gab im Prinzip in Europa keine vernünftigen Fahrradreifen. Also das waren dann halt so ja, im Prinzip billige Läppchen auf der Felge, die nicht lange gehalten haben, die pannenanfällig waren. Und wir wurden dann von europäischen Radherstellern angesprochen, weil sie wussten, wir haben gute Kontakte in Asien, gibt es da nicht vielleicht Reifen, die besser sind und vielleicht sogar günstiger im Einkauf. Und haben dann da diesen ersten Swallow-Container importiert. Ne? So hieß das damals Swallow. Und dann hießen die ersten Reifen Swallow. Und dann haben wir gesagt, ey, alles stehen und liegen lassen. Wir nennen das jetzt Schwalbe. Und haben dann angefangen, Produkte zu entwickeln. Also eigentlich, ne, das war eher wieder so eine mutige Entscheidung in einer schwierigen Phase, die sich aber am Ende total ausgezahlt hat. Und was jetzt daraus geworden ist in den letzten 50 Jahren, ist natürlich Wahnsinn. Ne?
Und das, was du gerade erzählt hast, finde ich ganz spannend. Diese Kontakte, die nach Asien schon bestanden, durch den Import, durch den Export, was ihr vorher gemacht habt, wäre es ohne diese Kontakte überhaupt möglich gewesen, diese Brand oder dieses Produkt aufzubauen?
Wahrscheinlich nicht. Also nicht in dem Maße. Ja, also und das ist ja auch ein wichtiger Teil der Brand, dass wir genau erklären, was passiert eigentlich hier bei uns in Deutschland, was passiert bei den Kollegen in Asien. Wir kümmern uns klar um die Produktentwicklung, ne? Also die ganze technische Profilzeichnung, wie sind Karkassen angelegt, wie soll der Reifen aussehen, kümmern uns natürlich um Marketing, Vertrieb, aber die Expertise in der Produktion und vor allen Dingen auch sag ich mal, die Zusammenstellung von der Gummimischung, das ist komplett bei unseren asiatischen Freunden und das funktioniert im Prinzip nur im Zusammenspiel. Also
was ich total spannend finde, ihr habt einen Raum in der Brand World, da liegen ganz viele Telefone auf dem Tisch und da sind viele Leute von hier aus Reichshof gezeigt, aber auch viele Leute aus Asien. Und man merkt halt irgendwie, dass das sind nicht irgendwelche Leute, sondern das ist halt ganz speziell diese Zusammenarbeit mit euch. Ja. Jetzt ist es ja so, ihr produziert nur mit Hungar zusammen und Hungar produziert nur mit euch.
Nur für uns, ja.
Genau. Und ist es nicht so, dass man sich irgendwie ein bisschen abhängig macht von so einem Partner? Oder ist es eben genau das, diese Abhängigkeit, die das Produkt eben dann so gut macht?
Ja, also ich glaube, dadurch, dass es wirklich so ein anspruchsvolles Produkt ist und dass die Entwicklung von so einem Produkt einfach so viel Teamarbeit ermöglicht, könnten wir uns gar nicht vorstellen, mit verschiedenen Partnern an verschiedenen Produkten zu arbeiten. Also wir haben wirklich so einen engen freundschaftlichen Austausch. Also man kennt die Kollegen auch schon seit, das sind im Prinzip dieselben Gesichter, die du hier seit 20 Jahren siehst, sind da auch dieselben Gesichter. Und gerade dieses Zusammenspiel mit asiatischen Kollegen, was ja auch manchmal aufgrund von verschiedenen Sprachen, verschiedenen Kulturen manchmal ein bisschen komplizierter sein kann, als wenn du jetzt einen Kollegen in Frankreich oder in Deutschland hast, ist einfach eine enge und lange Partnerschaft super wichtig. Und deswegen können wir uns gar nicht, also kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, mit anderen Produktionspartnern zu arbeiten. Und glaube auch nicht, dass uns das gut tut.
Was ich ganz spannend finde, ist, ich war bei euch im alten Gebäude und da steht ein Löwe vor der Tür. Und ich bin immer vorbeigegangen und habe gedacht, ja, okay, krass, ein Löwe. So, jetzt wird aber erklärt, es gibt ja zwei Löwen in eurer, Company. Und zwar, es gibt einmal den Bergischen Löwen. Oder das Wappentier von der Region hier und dann gibt es halt den asiatischen Löwen. Und relativ früh, als ihr angefangen habt mit Hungar zusammenzuarbeiten, haben die euch diesen Löwen zukommen lassen als Zeichen der
Anerkennung
oder, ja. Und für eine lange Zusammenarbeit. Steht in Asien auch der Bergische Löwe?
Tatsächlich nicht. Aber wäre vielleicht mal ein gutes Weihnachtsgeschenk, ja.
Ja, vielleicht wäre das echt spannend. Ja. Ich finde, was man so sieht, also wenn wir mal vom Anfang des Prozesses für so einen Reifen, wenn wir da mal anfangen, alles basiert natürlich auf dem Kautschuk, auf dem Naturkautschuk, den ihr halt verwendet. Und ihr habt einen Raum, einen mit vielen Videos, wo halt wirklich gezeigt wird, wie dieser Kautschuk gewonnen wird. Mhm. Und dass ihr halt da wirklich mit ganz vielen kleinen, unterschiedlichen Bauern zusammenarbeitet. Wie ist das dort organisiert? Also ihr kauft nicht einfach irgendwo den Kautschuk ein, sondern es ist schon auch an euch angebunden, oder?
Genau, also gerade die ganze Zusammenarbeit mit den Kleinbauern ist stark mit der, also ein bisschen komplizierter zu erklären. Also wir holen natürlich das Produkt nicht direkt vom Kleinbauern, da gibt es einen Zwischenhändler und mit diesen Zwischenhändlern arbeiten wir eng zusammen. Und mit diesen Zwischenhändlern haben wir dann auch die diese Kooperation mit Fairrubber, genau, wo wir dann natürlich eine Prämie weitergeben, die dann auch wirklich beim Kleinbauern ankommt und einfach dafür sorgt, dass die Lebensstandards erhöht sind. Aber insgesamt ist das ein super kompliziertes Netzwerk aus vielen kleinen Dschungelplantagen. Mein Bruder, der für CSR verantwortlich ist, wird wahrscheinlich jetzt sagen, das ist alles Quatsch, was ich erzähle, aber wir haben mehrere tausend Kleinbauern, die da zusammenarbeiten. Das ist ein ganz kleines, kompliziertes Netz an Bauern und das funktioniert dann mit einem Zwischenpartner, mit dem wir engen Beziehungen haben und
ich finde es halt wirklich spannend, dass du halt wirklich siehst hier in der Brand World, was das für Leute sind, diese Bauern, wie die rausgehen, wie die auch diese Kautschukbäume anritzen, in so einem 30-Grad-Winkel und wie es dann 3 Tage dauert, bis dieser Kautschuk da rausgeflossen ist, um in so einer kleinen Schale aufgefangen zu werden. Und dieser Zwischenhändler holt dann halt einfach diesen Kautschuk ab, was ich total spannend fand. Also es läuft quasi aus dem Baum raus, aber wenn er es abholt, ist es halt ja schon so richtig fest. Ja, es
trocknet dann und wird fest, wird dann weiterverarbeitet und dann wird es im Reifen eingesetzt.
Ja. Und was du gerade schon gesagt hast, war das Thema Fairrubber e.V. Ihr seid da Mitglied und was macht das aus, dieses Fairrubber e.V. oder was bringt das?
Ja genau, also wie ich gerade schon gesagt habe, der meiste Kautschuk, der in Schwalbereifen eingesetzt wird, kommt halt wirklich von Kleinbauern. Also es gibt auch in, ich glaube, Thailand ist der größte Exporteur von Kautschuk. Das sind einfach riesige Monokulturen, wo dann wie in einer Fabrik praktisch die Kautschukbäume angereizt werden. Wir sind tatsächlich, holen den meisten Kautschuk aus Indonesien, der dann direkt bei uns in der Fabrik auch gewonnen wird. Und der Nachteil der Kleinbauern ist halt, dass die einfach mit Weltmarktpreisen konkurrieren müssen. Mhm. Das ist total schwierig für die und deswegen sorgt der Fairrubber e.V. dafür, dass die einfach mehr Geld im Prinzip pro Kilo Kautschuk bekommen. Und das kann dann direkt in bessere Versorgung, bessere Education, was weiß ich, eingesetzt werden. Also das Geld landet wirklich direkt bei den Bauern, ist praktisch ein Lohnzuschuss.
Ja. Und ihr seid aber so mit der einzige Fahrradreifenhersteller, der bei Fairrubber...
Bei Fairrubber sind wir der einzige Hersteller. Ja, es gibt noch andere Verbände, da möchte ich jetzt auch gar nichts Negatives, Positives zu sagen, aber wir haben einfach gesehen, Fairrubber ist eigentlich der Verband, mit dem man das wirklich am seriösesten machen kann und wir sind dann der einzige Reifenhersteller.
Jetzt höre ich halt immer wieder, Schwalbe, deutsche Firma, aber die produzieren ja alles in Asien. Mhm. Und die schreiben sich ja Nachhaltigkeit so auf die Fahne und trotzdem wird alles in Asien produziert. Aber warum ist es vielleicht auch gut, dass es alles in Asien produziert wird?
Ja, also Nachhaltigkeit hat ja erstmal nichts damit zu tun, ob man in Asien oder Deutschland produziert. Ne?
Und ich glaub, aber man schickt ja dann schon den fertigen Reifen theoretisch nach Deutschland.
Genau, aber andersrum hieß es, dass man alle Rohstoffe, die in Asien gewonnen werden, das gibt ja nicht nur der Kautschuk, ist ja die ganze Metallverarbeitung, Nylon, Karkassen, da wird ja alles in Asien gewonnen. Da gibt es die Industrie in Deutschland gar nicht mehr, glaube ich zumindest. Und das hieß ja im Umkehrschluss, man müsste erstmal die ganzen Rohstoffe nach Deutschland schicken. Wir haben da mal eine Analyse gemacht. Ich weiß die Zahlen nicht genau im Kopf, aber wir sparen auf jeden Fall CO2-Emissionen ein, wenn wir in Asien produzieren. Gegenüber einer Produktion in Deutschland. Ja.
Ich glaube, was halt einfach ein ganz großer Faktor ist, was wahrscheinlich die meisten Leute nicht am Schirm haben, und ich muss sagen, ich auch nicht, ist, dass natürlich es total toll wäre, du produzierst jetzt hier. Es würde aber gar nicht so viel bringen, weil die meisten Räder werden einfach in Asien produziert, das zusammengebaut. Und dann würdest du ja quasi einen Rohstoff, der einfach da gewonnen wird, hier hinzuschicken. Du würdest es hier produzieren, du würdest die Reifen wieder zurückschicken, um dann mit dem Rad wieder hier hin. Ja, und das macht ja dann einfach überhaupt gar keinen Sinn. Das,
was die meisten Leute, oder ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, hat es auf dem Schirm, aber Taiwan ist im Prinzip das Land, wo alles gemacht wird, was hier in Europa landet. Also klar gibt es ein paar kleine Nischen oder vielleicht auch ein paar größere, die eine Assemblierung in Deutschland haben, aber fast alle großen Marken arbeiten mit ein paar Assemblierern in Taiwan zusammen und dann gehen da auch direkt die Reifen hin. Das ist natürlich, wie du sagst, ne, macht keinen Sinn, Rohstoff hier hinzuschicken, die Reifen hier zusammenzubauen und dann zumindest die OE-Ware wieder zurück nach Taiwan oder in andere asiatische Länder zu schicken. Das sind die Wege da natürlich kürzer.
Und ich glaube, man muss halt einfach wirklich unterscheiden zwischen den Reifen, die halt hier im Laden liegen, die natürlich bei euch ins Lager geschickt werden, von hier verteilt. Aber ein sehr, sehr großer Teil geht natürlich auch einfach auf die Erstausrüster-Bikes. Genau. Und für die wird es halt eben gar keinen Sinn machen, die rumzuschicken. Und das war tatsächlich, bis ich durch die Brand World gelaufen bin und bis mir das jemand erzählt hat, hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja.
Was ich auch total spannend finde, ist, wenn man jetzt so diese Videos von der Produktion anschaut, also wie die Reifen dann am Ende zusammengebaut werden, sage ich jetzt mal.
Gebacken werden.
Gebacken, genau. Ja. Da ist relativ viel Handarbeit. Mhm. Und dann fragt man sich natürlich, okay, warum ist da so viel Handarbeit?
Gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass es so viele verschiedene Arbeitsschritte gibt, gibt es einfach noch keine einzelne Maschine, die diese ganzen Arbeitsschritte zusammenfasst, kann ich das auch nicht beantworten. Also ja, dadurch, dass, also wir haben zumindest noch keine Maschine entwickelt, die das alles im automatisierten Prozess
erstellen kann. Also wenn man sieht, aus was für einem Reifen oder aus was für Materialien und Bestandteilen so ein Reifen zusammengebacken wird, und ich finde, das sieht man halt unten super. Man hat das nicht auf dem Schirm.
Also genau, ich kann ja aber ganz grob erklären, damit es auch dann jeder versteht. Also im Prinzip musst du erstmal die Gummimischung herstellen. Ne? Dann gibt es für einen Reifen mehrere Gummimischungen. Also du hast eine Gummimischung für die Lauffläche, du hast eine Gummimischung für die Seitenwand. Hast du dann oft dann auch eine Mischung für oder extra Gummimaterial für einen Pannenschutz, wenn du eine Pannenschutzanlage hast. Dann musst du die Nylonkarkasse herrichten. Also die Nylonkarkasse ist im Prinzip das Skelett des Reifens. Und am Ende musst du die ganzen Sachen zusammenfügen, also auf die Karkasse kommt dann eine Beschichtung von Gummi, dann kommt da der Laufstreifen drauf, dann kommt noch der Wulstkern drauf, der das Ganze auf der Felge hält. Und dann muss das Ganze dann vulkanisiert werden, also zusammen im chemischen, im Hitzeprozess zusammen geschmolzen werden, in einer Form, die dann dem Reifen das Profil gibt. Dann kommt noch die Label drauf, es sind einfach so viele verschiedene kleine Schritte, da gibt es einfach noch keine Maschine, die es automatisch macht.
Ja, und das ist auch dann wieder so, auch ein Teil, was ihr euch natürlich immer auf die Fahne schreibt, ist halt soziale Verantwortung. Mhm. Und es bringt natürlich nichts, wenn du dann halt sagst, wir machen soziale Verantwortung, aber wir setzen halt alles irgendwie mit Robotern um.
Ja.
Und dieser ganze Prozess über, wie wird der Reifen wirklich gemacht, weil was ich total krass fand, ist, du hast einfach so ein, ich sag jetzt einfach mal so, ein Gummilappen, ja, also dieses Gummifell, und das ist einfach eine schwarze Matte und du denkst, ja, okay, hat man schon mal gesehen, aber da steckt ja schon alleine so viel Hightech drin, weil diese Gummimatte ist für jeden Reifen speziell, für jeden Compound speziell zusammengesetzt, und da möchte ich unbedingt nochmal eine gesonderte Folge zu machen, weil ich das super spannend finde, was da schon in diesem Material, was augenscheinlich nichts hermacht, aber wie viel Technik da drin ist. Und das kann man eben super hier sehen. Für wen habt ihr das denn jetzt hier alles so konzipiert, diese Brand World? Ich meine, klar, für dich ist es schön, für die Mitarbeiter hier ist es schön, für Zulieferer ist es schön, aber wer schaut sich das noch alles an?
Genau, das hatte ich ja schon gesagt, starker Fokus auf interne Mitarbeiter, auf die wichtigsten Partner, aber natürlich auch Athleten, die zu Besuch kommen, Presse, die zu Besuch kommt. Wir werden auch überlegen, wenn das Ganze mal anläuft, mal sicherlich auch immer Endverbraucher einladen, vielleicht gibt es Gewinnspiele über Instagram oder man kann sich anmelden, das sind alles noch Sachen, da sind wir noch in der Findungsphase. Mhm. Wir wollen auch Schulklassen die Möglichkeit geben, in der Region mal vorbeizukommen, Fachhändler natürlich.
Ja. Was bringt das der Region in deinen Augen, dass jetzt diese Geschichte von euch hier so gut aufgearbeitet ist?
Also zum einen ist es für uns natürlich gut, um auch früh, sag ich mal, Leute vielleicht an Schwalbe zu interessieren, wenn sie dann vielleicht mal mit der Berufsausbildung fertig sind oder vielleicht eine Berufsausbildung suchen, um dann vielleicht an Schwalbe zu denken, wenn es um Arbeitsplatz geht. Dann sind wir natürlich einfach ein wichtiger Partner für die Region an sich. Also wir unterstützen viele regionale soziale Projekte auch. Und ist, glaube ich, vielleicht auch eine Sache, wo die Region, wir haben ja viele gute mittelständige Unternehmen, aber dann vielleicht auch einfach ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht stolz für die Region auch mitgibt, ja.
Ja, auf alle Fälle. Also es ist wirklich super cool. Jetzt muss man ja sagen, ihr habt das nicht alle selber zusammengeschustert aus irgendwelchen Sachen, sondern es hat richtig Geld gekostet. Warum lasst ihr euch das kosten und was erwartet ihr euch davon?
Das war natürlich ein hoher Invest, aber wie gesagt, für uns ist es super wichtig, unseren Kunden auch nochmal nahezulegen, ey, wie viel steckt da überhaupt hinter. Ne? Und das war für viele wirklich ein Aha-Moment, die wir jetzt schon durchgeführt haben, gesagt, ach krass, ja, nächstes Mal im Gespräch werde ich das auch erwähnen. Also ich glaube, für die Marke, fürs Unternehmen ist es einfach ein riesen Mehrwert, um die Partnerschaften zu stärken, um das vielleicht die Wertigkeit der Reifen im Kopf der Kunden auch nochmal zu erhöhen. Und tatsächlich darf man auch nicht unterschätzen, was dieser ganze Prozess bei uns ausgelöst hat. Ne? Denn das Rebranding ist eigentlich durch die Brandworld entstanden, zum Beispiel. Ne? Weil wir da waren wir auch irgendwann an einem Punkt angelangt, wo das Konzept stand und wir jetzt in die Feinarbeit gingen. Dann haben wir halt festgestellt, irgendwie fehlt uns hier ein roter Faden, was Sprache, Kommunikation, Farben, visueller Auftritt angeht. Und dann ist tatsächlich durch den Brandworld-Prozess ist das Rebranding entstanden. Also es hat auch da wieder Sachen ausgelöst, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten.
Also. Ja, das ist echt cool. Jetzt hat der Schwalbe schon sehr, sehr viel für die Region gemacht. Es gibt ganz, ganz viele Radwege, die Schwalbe unterstützt. Es gibt natürlich verschiedene Sportvereine. Wird das ja auch ein Anlaufpunkt werden für Leute, die sich für Schwalbe interessieren, dass man sich jetzt vielleicht für Gruppen ausfahrten, also man kommt vielleicht gar nicht aus der Region, aber man reist hier hin, macht eine von den Schwalbe-Touren und kommt dann hier hin, um sich das anzuschauen?
Erstmal nicht. Also wie habe ich ja schon gesagt, wir haben jetzt nicht unser Ziel ist nicht so viele externe Besuchergruppen wie möglich hier durchzuschleusen und dann halt irgendwie ein Sparschwein unten aufzustellen, sondern wir werden erstmal die wichtigsten Kunden abhandeln und müssen dann mal selber gucken, wie können wir uns intern aufstellen, dass da auch mal spontane Besuchergruppen kommen, ne? Weil wir sind halt kein Museum, was auch am Wochenende geöffnet ist. Wir arbeiten hier ganz normal unter der Woche. Ne? Also wir können auch nicht dann, sag ich mal, in Anführungszeichen fremde Leute hier, sag ich mal, unangemeldet durchführen. Aber wir suchen nach Möglichkeiten, um natürlich auch normale Radfahrer hier einzuladen. Aber dann eher vielleicht gezielt Radclubs ansprechen oder halt über Social Media Gewinnspiele machen. Vielleicht gibt es Tage der offenen Tür geben. Also sowas gibt es schon, aber zurzeit haben wir jetzt nicht vor, dann einen unangemeldeten Regen Zuschauerfluss zu haben.
Genau. Aber was du eben ja schon gesagt hast, also es wird irgendwelche Gewinnspiele geben und so und deshalb lohnt sich auf alle Fälle immer, Schwalbe auf Instagram zu folgen und zu gucken, wann es da was gibt. Ich kann es auf alle Fälle empfehlen, sich das anzuschauen. Ich finde es mega cool, also wirklich super, super Arbeit und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden.
Ja, danke dir, Tobi.
Ciao.
Ciao.